läuft ja rund heute. Ich habe die Predigt vergessen. Nein, Quatsch. Ich habe sie dabei. Mein Professor für Predigtlehre sagte, gut geklaut ist halb gepredigt. Und unser Präses des Bundes, Hendrik Otto, den haben wir im Februar ja kennengelernt, der hat vor 3 Wochen eine Predigt bei einer Veranstaltung des Bundes gehalten unter dem Motto Mutig miteinander. Ich fand die Predigt richtig klasse und da habe ich ihn gefragt, ob er mir das Manuskript schickt, damit ich ihm die Predigt klauen kann. Er hat sie mir geschenkt. Ich habe sie also übernommen, ich habe sie ein bisschen überarbeitet, dass sie so zu meinem Sprechstil passt und auch hier so mehr zu unserer Gemeindesituation, weil er hat sie natürlich für den Bund Freie Evangelischer Gemeinden gepredigt. Bei uns geht es um die Gemeinde. Das Thema ist Zukunftsmut. Mutig sein alleine reicht aber nicht. Du musst ja auch wissen, was der Weg ist. Du musst ein Ziel haben. Du musst einzelne Schritte schon mal klar haben. Nur wenn du weißt, wo es hingeht, dann macht es auch Sinn, mutig den Weg zu beginnen. Jetzt ist es zur Zeit, das hatte der Kalle schon angedeutet, ja nicht ganz einfach in der Welt, weil vieles sich verändert. Eine neue Weltordnung bahnt sich an. Man könnte meinen, die Welt ist unter die Räuber gefallen. Jeder, der genug Macht hat, nimmt sich, was er kriegen kann. Dann gibt es eine rasante technologische Entwicklung. Wir werden bald die Verschmelzung von KI und Robotik erleben. Wer wird uns dann beherrschen? Die Menschen werden immer radikaler. Harte Botschaften, die sind normal geworden. Je lauter, je heftiger, desto besser. Es geht immer nur entweder ganz gut oder ganz böse. So ausgewogene Informationen, die gibt es nicht, die werden leise geschaltet. Die Algorithmen, die bestimmen, was wir sehen und hören, die unterstützen nicht so differenzierte Meinungsbilder, sondern die Extreme. Damit kann man Klicks generieren und Zustimmung, damit kann man Geld verdienen mit den Extremen. Und dadurch herrscht eine starke Unsicherheit. Dann kommt dazu, man kann dem, was man sieht, nicht mehr wirklich vertrauen. Ist das Video echt oder ist das KI generiert? Ist der Mensch, der da mit mir spricht, ein Mensch oder ist das KI? Und man benutzt dann anfänglich so Ironie, so als Schutzhaltung, um das alles so ein bisschen von sich fernzuhalten, weil man viel zu viele Erlebnisse gehabt hat, die einen einfach misstrauisch machen. Wenn man in die Welt guckt und sich nicht mehr sicher sein kann, was man sieht. Dann sieht man so eine Art Lähmung im öffentlichen Leben. Da gibt es eher mehr Verlustängste als so eine mutige Aufbruchsstimmung für die Zukunft. Es lähmt sich gerade so, es ist wie betäubt an manchen Stellen. Dann haben wir eine hohe Moral, ja, wir haben eine hohe Moral, wir betonen, was richtig ist, wobei ja jeder seine eigene Moral hat und betont, was er für richtig hält. Und das wird dann mit möglichst verbaler Gewalt durchgesetzt, was richtig ist nach meiner. Also Barmherzigkeit fehlt. Zusammengefasst, wir bekommen eine neue Weltordnung, anspruchsvolle Technologie, Radikalität im Umgang miteinander, eine Gesellschaft, die keine Gnade kennt, die sogenannten christlichen Werte, die hin und wieder zitiert werden, die werden so umgeformt in ein wertebasiertes Zusammenleben, das aber unbarmherzig umkämpft wird. Das ist eine Gesellschaft ohne Gott. Die Gott aber das Richteramt wegnimmt, sie richtet alles und beurteilt und verurteilt jeden. Gottes Barmherzigkeit und Versöhnung übernimmt diese Gesellschaft aber nicht. Und in so einer Lage braucht man Mut, sich nicht zurückzuziehen, in seine eigenen 4 Wände Fenster zu machen, Fernseher an, aber besser auch nicht. Gottvertrauen, das gläubige Herz, Nächstenliebe, das fromme Gewissen, gottesdienstliches Leben, auch im Alltag, das wird den Menschen zunehmend fremd. Wir wissen noch, wovon wir da reden, gottesdienstliches Leben, Andachten halten, beten, auch in der Woche und nicht nur sonntags. Also es ist ja noch Interesse da für den Glauben, aber das ist nur noch so eine Sache für das persönliche Vier-Augen-Gespräch. Öffentlich über Religiosität oder christlichen Glauben zu sprechen, das ist doch dann schon ein bisschen zu peinlich. Macht man nicht. Das ist eine Zeit, die ist uns nun so gegeben. Da sind wir mittendrin. Das können wir nun beklagen. Oder wir erkennen eine Möglichkeit da drin, die wir ergreifen können. Aber diese Möglichkeit zu ergreifen, das braucht eben Mut. Und da braucht es dann eben Wegweiser und Hinweise auf die ersten und nächsten Schritte, die man gehen kann. Und für uns ist jetzt die Frage, was macht uns denn Mut für diese neue Zeit, die so in Veränderung ist? Jetzt gucken wir uns mal die Gemeinde in Antiochia an. Die standen nämlich auch am Wechsel der Zeit, am Anfang einer neuen Zeit, diese Christen da in Antiochia. Das ist eine Gemeinde, die ist im heutigen Süden der Türkei. Und die ist aus einer Krise entstanden. In Jerusalem, da wurde der Stephanus gesteinigt, weil die Gemeinde in Jerusalem, die wurde immer beliebter. Diese neue Theologie, die war ja auch provozierend und die religiöse Elite wurde nervös, weil diese Gemeinde immer mehr Anhänger fand. Dann eskalierte die Situation und am Ende wurde Stephanus nicht von einem Gericht verurteilt, sondern von einem wilden Mob gesteinigt. Auf diese Weise begann die Christenverfolgung da in Jerusalem. Da wurden die Frauen und Männer aus den Häusern gezerrt. Viele flohen über Land und über Wasser bis nach Phönizien, Zypern oder eben jetzt hier nach Antiochia. Die hatten alles verloren. Heimat, Familie, Freunde, Alltag, ihr Einkommen, die Gemeinschaft ihrer Gemeinde. Sie waren Migranten auf der Flucht vor Verfolgung und das war der Anfang der Welt, das war der Anfang der Weltmission. Jeder Christ, der Migration an sich für etwas Schlechtes hält, sollte an dieser Stelle nachdenklich werden. Das Christentum ist durch Migration entstanden. Migration ist eine der Wurzeln unseres Glaubens. Und wieder sind es mittellose Flüchtlinge, die Gott zu seinem Volk macht. Das hat er schon mal gemacht. Als die Söhne Jakobs nach Ägypten kamen, als die 12 Stämme Israels nach Kanaan kamen. Und genauso sind es jetzt die verfolgten Christen in Antiochia. Flüchtende Menschen, die von ihrem Gott zu einem Volk gemacht werden. Und was tun die jetzt da? Man sollte annehmen, die verhalten sich möglichst still, um nicht aufzufallen. Im Gegenteil, sie reden von Jesus. Genauso wie sie in Jerusalem das gemacht haben, erzählen sie ihren jüdischen Nachbarn von dem neuen Weg. So als hätte es in Jerusalem diese Steinigung und diese Christenverfolgung überhaupt nicht gegeben. Diese Gemeinde aus dem Nahen Osten, die sendet uns so ein paar Wegmarker, so ein paar Wegweiser für unseren Weg in die jetzt beginnende Zukunft, am Wechsel unserer Zeiten. 6-mal Mut für eine neue Zeit. Das erste, missionarische Dynamik. Das klingt ja mal zunächst sehr simpel, dass da einfach bei Apostelgeschichte steht, und sie verkündigten das Wort, also jetzt von Christus. Ist ja normal, dass Christen den ganzen Tag über Christus reden und das verkünden. Ne? Machen wir ja auch jeden Tag und ganzen Tag lang. Ganz normal, oder? Okay. Schauen wir mal genau hin. Sie bringen die Botschaft, die ihnen gerade fast das Leben gekostet hat, in eine Stadt, die nicht danach gefragt hat. Die sind mutig, die fangen nicht erst an, wenn sie etabliert sind, sich ein Häuschen gebaut haben, in der Kommunalpolitik sich vielleicht engagieren und sich einen Namen und einen Laden geöffnet haben. Nein, die sind einfach da als Flüchtlinge und fangen an zu predigen. Sie verkünden das Wort von Christus. Das fällt natürlich auf. Sie sind da vor Ort in der Synagoge und da sieht man ja, dass das Fremde sind. Und sie werden gefragt, warum sie in Antiochia sind und dann erzählen sie diese brandheiße Story von Jesus Christus. Eine Story, die die Mächtigen offenbar wütend gemacht hat, die aber allen Menschen ewiges Leben gibt, die diese Story hören und daran glauben. Da ist ein neuer Weg, denn Christus ist gekommen. Die können nicht aufhören, von Christus zu reden und deswegen nennt man sie irgendwann spöttisch die Christen. Das war einfach nur scherzhaft gemeint und wir sind aus diesem Scherz, ist ein Begriff für eine ganze Religion geworden. Und als dann einige sogar Nicht-Juden zu diesem Christus einluden, ist das auch willkommen. Das heißt, da sind Christen, die aus Liebe zu Jesus kulturelle und religiöse Grenzen überschreiten. Einfach so. Und das kann uns auch inspirieren, die missionarische Dynamik, die erst nach den Menschen fragt und ihnen das Evangelium bringt und nicht erst nach irgendwelchen Problemen sucht, die vielleicht ein Grund sein könnten, das Evangelium nicht weiter zu sagen. Einfach drauf losreden. Missionarische Dynamik. Das ist so der erste Schritt. Nun war Antiochia kein gemütliches Dorf, das war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Ich habe mal geguckt, welches die drittgrößte Stadt in Europa ist, also in der EU. Rom ist die drittgrößte Stadt und Berlin ist, glaube ich, auf Platz 2. Also riesengroß, Antiochia, eine riesengroße Stadt. Da gab es alles, da war es wild, da gab es Luxus, Reichtum, aber eben auch Armut, ein Rotlichtviertel und die moralischen, also das ging wild durcheinander. Und das religiöse Leben, das war so ein wilder Mix aus allen Weltreligionen und Kulturen, die es damals so gab. Und mittendrin, in diesem Schmelztiegel, in diesem brodelnden Kessel, da entsteht Gemeinde Jesu Christi. Und dann steht er wieder so ganz simpel und die Hand des Herrn war mit ihnen. Das schreibt Lukas so. Das ist missionarische Dynamik. Die gehen einfach los, reden davon und die Hand des Herrn ist mit ihnen. Gott ist dabei. Wenn Gott jemanden losschickt, lässt er niemanden alleine, sondern geht mit. Unsere Gemeinde ist 172 Jahre alt. Missionarische Dynamik, das wäre auch für diese Gemeinde der Weg in die Zukunft der nächsten 172 Jahre. Ohne diese Dynamik kann ich mir Gemeinde eigentlich nicht vorstellen. Was hilft außerdem, Zukunftsmut zu bekommen? Geistliche Offenheit. Das braucht Mut, sich von Gott führen zu lassen. Wir haben davon jetzt ja auch oft gesprochen, auf Gott zu hören, auf Jesus zu hören und dann auch loszugehen. Das war so in den letzten Monaten, ein halbes Jahr, so immer mal wieder Thema in den Predigten. Geistliche Offenheit, es braucht Mut, sich von Gott führen zu lassen, so wie die Christen in Antiochia das gemacht haben. Das war schon überraschend. Und da werden überraschende Dinge passieren. Das kann man auch gar nicht verhindern. In einer Zeit, die von Wandel geprägt ist, passieren halt immer wieder überraschende Sachen. Das ist zu erwarten. Wir sollten nicht glauben, dass es einfach immer so weitergeht. Wir werden viele Überraschungen erleben. Die Christen in Antiochia, die standen vor dieser neuen Herausforderung, eine christliche Gemeinde aus Juden und Nichtjuden zu machen. Das war vorher völlig undenkbar, dass Nichtjuden mit Juden zusammen im selben Gottesdienst sitzen und zum selben Gott beten. Das war völlig undenkbar. Hätten die das damals aber nicht gewagt, hätte es keine Weltmission gegeben. Es hätte die Missionsreisen des Paulus nicht gegeben, durch die das Evangelium bis nach Europa und zu uns gekommen ist. Wenn die damals in Antiochia nicht den Mut gehabt hätten, das zu starten, gäb's uns nicht. Nichts von wegen freie evangelische Gemeinde 172 Jahre, hier wäre nichts entstanden. Merkt ihr was? Mutig gehen, sich von Gott führen lassen und ihm gehorchen, das hat Auswirkungen bis in die fernste Zukunft. In Antiochia entsteht ein geistliches Zentrum. Kennen wir heute, geistliches Zentrum hier, da und dort. Gab es damals nicht. Es gab damals die kultischen Tempel, aber so ein geistliches Zentrum, gut, die Synagoge, das ist auch ein geistliches Zentrum, die Schul, ne, also da, wo gelehrt wird. Aber so für Christen gab es das nicht, dass es da ein geistliches Zentrum mit auch mit Schulen und sowas gab. Das war auch in Jerusalem nicht so. Und das Ganze funktioniert nur, wenn du verwurzelt bist im Glauben an Jesus, wenn du stark und fest verwurzelt bist im Glauben an Jesus. Also die haben sich damals weit aus dem Fenster gelehnt mit dem, was sie da getan haben. Und wenn du dich weit aus dem Fenster lehnst, dann solltest du möglichst fest auf festem Boden stehen, sonst aua. Und die stehen auf dem festen Wurzelboden ihrer tiefen Verwurzelung im Glauben an Jesus. Und dann, sie holen Paulus, der beste christliche Theologe seiner Zeit, drunter machen sie es nicht. Und ein Jahr lang lehrt er in der Gemeinde. Und er stellt die Gemeinde auf ein theologisch stabiles Fundament. Das ist nicht nur Halleluja und durch die Gegend laufen und glücklich sein, glücklich strahlen, das ist auch theologische Arbeit. Das ist nötig, denn in Antiochia ist man ja auch gebildet. Da gibt es mehrere berühmte Philosophenschulen, die wir bis heute noch kennen. Da ist eine Bildungsschicht und die überzeugst du nicht mit Tee und Keksen, sondern da muss man erstmal ein paar Dinge theologisch und philosophisch ordentlich durchdenken und zu Ende denken, bevor man mit den Leuten der Bildungsschicht ins Gespräch kommen kann. Also ist schon nicht ganz unwichtig. Dann, haben wir gerade gesehen, gab es auch die prophetische Begabung. Die Gemeinde wird von Lehrern und Propheten geleitet. Lehrer stehen ja mehr so für die systematische Theologie des Glaubens und Propheten sagen das Wort Gottes zur aktuellen Lage. Und was immer auffällig ist, Systematiker und Propheten verstehen sich nicht auf Anhieb. Und dann nützt es auch nicht, sich bei Tee und Keksen zusammenzusetzen, sondern ist es notwendig, dass man gemeinsam fastet und betet. Und dann kommt man zusammen. Auf diese Weise bekam die Gemeindeleitung in Antiochia den Auftrag, Paulus und Barnabas auf Missionsreise zu schicken. Man beachte dabei, sie schickten die beiden Menschen, die die Gemeinde am meisten geprägt hatten, weg. Nicht, weil sie sauer gewesen wären, sondern weil die in die Mission sollten. Gottes Geist hat das entschieden und sie gehorchen und tun das. Wie gesagt, hätten sie nicht gehorcht, gäbe es uns nicht. Das ist geistliche Offenheit. Wir bitten Gott, dass er mit uns redet und dann gehorchen wir und tun, was er sagt. Das ist auch aus der guten Theologie des Paulus gekommen, die gerade dieses prophetische Wirken nicht behindert, sondern unterstützt und ergänzt. Prophetie und gute Theologie, das gehört also unbedingt immer zusammen. Gute Theologie zementiert nicht einfach das, was ist. Sie hält uns nicht fest und im Klammergriff, sondern sie hilft, geistlich in Bewegung zu bleiben und auf Prophetie gut zu hören und dann auch die Veränderungen, die sich jetzt ergeben, auch für die Zukunft, gut weiterzugehen, darin weiter gut unterwegs zu sein. Christus ist ja nicht ein Standpunkt, auf dem wir verharren, sondern Christus, hat er selber gesagt, ist der Weg, auf dem wir gehen und uns bewegen. Gute Theologie hilft, beweglich zu sein, wie gute Gymnastik. Übrigens, bis ins 4. Jahrhundert sind in Antiochia etwa 20 Gemeinden entstanden. Dann war die Stadt lange für ihre theologischen Schulen und namhaften Theologen bekannt. Das heißt, da ist Frucht entstanden. Da hat sich was entwickelt. Da ist was gewachsen. Das heißt, geistlich offene Gemeinden sind in einer guten Lehre verwurzelt und im Reden des Heiligen Geistes lebendig. Und so geht man Wege in eine neue Zeit und daraus entsteht Frucht, die länger da ist, als wir uns das denken können. Dritte Merkmal, und das ist jetzt wirklich was Spannendes, nämlich die Lösungen für unsere Triggerthemen. Triggerthemen, das ist so ein Begriff, also jede Zeit hat so ihre eigenen Triggerthemen, die sind emotional aufgeladen und treiben große Teile der Gesellschaft vor sich her. Die sind so mächtig, diese Themen, weil sie immer mit sehr viel Gefühl und Emotionen verbunden sind. Es geht nämlich immer irgendwie um alles. Es geht um unsere Identität, es geht um unsere tiefsten Überzeugungen. Das sind so die Triggerthemen, wenn unsere Überzeugungen hinterfragt werden, dann wird man ja auch unsicher. Und das weist man dann zurück. Und das macht Angst. Christen haben so ihre eigenen Triggerthemen in den Gemeinden, so diese Spannung zwischen konservativ und progressiv und liberal wird immer größer und die Christen hauen sich da hier und da mal so lange die Bibel um die Ohren, bis sie keine Gläubigen mehr haben. So, ist schon manchmal wirklich schwierig. Aber es gibt auch in der Gemeinde Triggerthemen, die mit Politik und Traditionen und Gesellschaft zu tun haben. Davon sind wir ja nicht unbeleckt. Nur, das muss klar sein, ganz wichtig, Triggerthemen, da geht es um Irdisches, nicht Geistliches. Da geht es um Vorläufiges, nicht Ewiges. Da geht es um das Zweitwichtigste und nicht um das Wichtigste. Und wie geht man so mit diesem Zweitwichtigsten um, weil es uns doch sehr umtreibt und bedeutet? Das kann man nicht einfach ignorieren. Wie geht man damit um? In Antiochia hatten sie diese spannende Frage, müssen Nichtjuden Juden werden, bevor sie Christen werden können? Müssen sie sich an das jüdische Gesetz halten? Müssen die Männer sich beschneiden lassen? Schließlich war Jesus ja Jude und hat auch als Jude gelebt. Logisch. Die Theologie kam damals aus Jerusalem von der jüdischen christlichen Gemeinde. Eigentlich hatte man das in Antiochia schon gelöst und hatte gesagt, nee, muss nicht. Kein Problem für uns. Wir haben das Evangelium, das mit den jüdischen Themen ist interessant für die, die das wollen, aber eigentlich ist es nicht nötig. Und dann kam jetzt die Muttergemeinde in Jerusalem, die hatten damit ein Problem. Und da sitzen ja die Autoritäten in Jerusalem, ne? Die Apostel sitzen ja noch da. So, und die haben da mal kritisch nach Antiochia geguckt und mal gewunken, haben gesagt, nee, also pass mal auf. Und dann haben wir gerade gelesen, diese große Versammlung unter Leitung der Apostel gehabt und die brachte dann schließlich praktisch theologische Kompromisse. Die haben einen Kompromiss gefunden, den die auch geübt haben. Aber ihr habt gemerkt, das ist hochhergegangen, da ist zweimal vom dicken Streit die Rede. Unsere Gesellschaft hat ja heute auch Triggerthemen, die uns auch betreffen. Die aktuelle Soziologie entdeckt folgende vier Konfliktfelder. Es gibt sicherlich noch mehr, aber diese vier sind sicherlich die wichtigsten. Erstens Einkommen und Vermögen ist ein Triggerthema. Zweitens Migration. Drittens Diversität und Identitätspolitik. Wer darf ich sein, wer muss ich sein, wer will ich sein und welchen Namen habe ich? Dann das vierte, auch irgendwie ganz klar, Klimapolitik. Manches sind eben auch Konfliktthemen in Kirchen und Gemeinden geworden. Thema Sexualethik ist immer ein Triggerthema. Dann, ihr erinnert euch schmerzhaft, Corona. Wo die Diskussion in der Gemeinde über den Umgang mit Corona zum Wichtigsten wurde und nicht beim Zweitwichtigsten blieb, sondern zum Wichtigsten wurde, da wurden auch die Konflikte darüber zum Wichtigsten in der Gemeinde. Das hat manche Gemeinden regelrecht zerrissen. Und andere Gemeinden leiden heute noch darunter, dass sie damals in diesen Konflikten gefangen war. Ich bin wirklich dankbar und glücklich, dass wir das hier, Gott sei Dank, gut Spannungslage laden, natürlich aber gut auf die Reihe gekriegt haben. Diese Themen sind ja nicht unwichtig, aber wir können da auch aus biblischer Perspektive was zu sagen, klar, aber sie sind nicht das Zentrum des Evangeliums. Wie du mit Corona umgehst oder nicht, ja, wenn mir das nicht passt, kann ich dir nicht den Glauben absprechen, weil Corona ist nicht das Zentrum des Evangeliums und die anderen Triggerthemen eben auch nicht. Wie gehen wir also mit diesem Zweitwichtigsten um, weil es uns ja dann doch noch in der Gemeinde immer wieder betrifft? Es gibt so einige Verhaltensweisen, die müssen wir unbedingt vermeiden. Verhaltensweisen, die wir unbedingt vermeiden müssen. Das erste ist Polarisierung. Polarisierung, das ist ja gerade in der Gesellschaft ein ganz wichtiges Wort. Da geht es nur noch schwarz oder weiß, nur noch richtig oder falsch, nur noch böse oder gut. Und man kann gar nicht mehr zusammenfinden, weil man so weit voneinander getrennt lebt und denkt und fühlt. Das ist so die Logik von Social Media, in der wir da gefangen sein können. Die Ränder, da, wo es laut wird, die Extrempositionen, die werden von den Algorithmen laut gestellt und sichtbar gemacht. Aber das Abgewogene, das Weise, das Informelle, das mit Informationen und Logik und so Getränkte, das wird unsichtbar geschaltet. Das hört man nicht mehr. Das verschwindet im Zweifelsfalle hinter dem Nebel von wütenden Kommentaren, die dann darunter stehen. Das sollten wir tunlichst vermeiden, Polarisierung. Das Zweite, was wir unbedingt vermeiden sollten, ist permanente Unzufriedenheit. Das hatten wir ja letztens, German Angst und Jammerlappen statt Stirnlappen. Unzufrieden und Undankbarkeit, das sind der Nährboden für diese Polarisierung. Ich bin unzufrieden, da muss jetzt mal eine radikale Maßnahme her, da muss man mal so richtig durchgreifen. Merkt ihr? Kennt ihr, ne? Kennen wir doch, oder? Unzufriedenheit und Undankbarkeit, der müssen wir widerstehen. Aber das erfordert Übung. Und Dankbarkeit und Zufriedenheit durch Gottvertrauen erfordert auch Training. Dankbarkeit und Zufriedenheit sind auch Früchte des Heiligen Geistes. Wie trainieren wir das? Geh sitzen, schau Jesus an, schweige und hör ihm zu. Und dann kannst du mit ihm darüber reden, bin ich in den letzten Wochen zufriedener oder unzufriedener geworden, bin ich dankbarer oder undankbarer geworden, hör ihm zu. Was wir auch unbedingt vermeiden müssen, ist Unerbittlichkeit. Wir müssen Unerbittlichkeit vermeiden. Unerbittliche Maximalforderungen, damit kommt man nicht weit, sondern man tötet damit die Gemeinschaft und dann hat man am Ende gar keine Lösung, weil es keine Gemeinschaft mehr gibt, für die man eine Lösung finden muss. Was passiert, wenn uns das weise Abwägen, das rechte Maß und die Kompromissbereitschaft verloren geht? Das können wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Wollt ihr den totalen Krieg? Dann seid unerbittlich. Wir brauchen Barmherzigkeit in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Die meisten Entscheidungen, die gut sind, sind Kompromisse. Wir brauchen bei den vorletzten Dingen, bei diesem zweitwichtigsten, Kompromisse. Am besten üben wir das in unserer Gemeinschaft. Wir sind ja füreinander nicht Dinge, zu denen wir eine Einstellung haben, sondern wir haben doch unser Herz, was wir hier mitbringen. Wir sind in Beziehung und in diesen Beziehungen können wir miteinander leben, füreinander da sein, Liebe üben und so. Und dann ist eben die Logik, dass daraus auch Kompromisse entstehen, mit denen wir gemeinsam hier leben können. Und dann wird es logisch sein, nicht alles zu tun und zu sagen, was meiner Meinung nach richtig ist, dann tue ich manche Dinge eben nicht, und zwar aus Rücksicht. Das ist gegenseitige Überforderung dadurch, dass wir uns unsere Überzeugungen um die Ohren hauen, dann möglicherweise auch noch mit Bibelstellen gespickt, damit es so richtig gut wehtut. Das ist keine Lösung. Rücksichtnahme. Den anderen höher achten als sich selbst. Das ist eine Lösungsoption. Rücksicht funktioniert, wenn uns klar ist, dass es sich um Vorletztes handelt, nicht ums Letzte. Das ist wichtig, klar, aber es bringt uns nicht in den Himmel und hält uns nicht davon fern. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt: Vorletztes sind Themen, für die es Vergebung gibt, wenn ich mal falsch liege. Vorletztes sind Themen, für die es Vergebung gibt, wenn ich mal falsch liege. Das ist wohl die beste Beschreibung fürs Zweitwichtige. Wenn ich im wichtigsten falsch liege, nämlich im Glauben an Jesus Christus, dann bringt mich das eben nicht in den Himmel, sondern ins Gegenteil, in die Hölle. Ich da falsch liege. Aber wenn ich bei vorletzten Dingen falsch liege, ja, kann wehtun, aber dafür gibt es Vergebung. Das hindert mich nicht, zu Jesus Christus in die Ewigkeit zu kommen. Merkt ihr, Vorletztes sind Themen, für die es Vergebung gibt, wenn ich falsch liege. Für die Gemeinde damals in Antiochia bedeutete das, dass sie eben auch einen Kompromiss gefunden haben in Bezug zum jüdischen Gesetz. Wir brauchen Lösungen für unsere Triggerthemen, sofern sie uns betreffen, auch die gesellschaftlichen Triggerthemen, dann müssen wir Lösungen finden. Wir können die natürlich auch aus biblischer Sicht beurteilen, das ist klar, aber wir dürfen uns nicht gegenseitig wegen der aktuellen Triggerthemen den Glauben absprechen. Sonst würden wir nämlich dieses Vorletzte zum Letzten machen. Dann würden wir dieses Irdische zum Ewigen machen und quasi zu einem Gott erheben, dem wir zu folgen haben, dieses Triggerthema. Merkt ihr was? Das ist Götzendienst. Wenn wir das Vorletzte zum Letzten machen, wenn wir das Irdische zum Ewigen machen, weil es so wichtig für uns ist, genau da unseren Glauben dran festzumachen, das ist Götzendienst. Da können uns Triggerthema denn schon mal so ein bisschen den Weg zur Hölle zeigen, weil wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Und wenn wir ständig vom Zweitwichtigsten reden, wird ja auch unsere missionarische Dynamik völlig zerstört, weil wir dann eben nicht mehr vom Evangelium und von Jesus Christus reden, sondern von diesen zweitwichtigsten Dingen. Die können wir im Zweifelsfall mal erst ignorieren, solange wir von Jesus Christus reden. Nächster Wegweiser, praktische Liebe. Es gibt einen schönen Satz von dem Wiener Theologen Paul Zulehner, vielleicht schon mal gehört. Der heißt, wer bei Gott eintaucht, taucht beim Armen wieder auf. Wer bei Gott eintaucht, taucht beim Armen wieder auf. Alle Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen, die sind uns gegeben zum Dienst aneinander und zum Dienst an der Welt. Wo Gemeinde Jesu ist, da entwickelt sich der Shalom Gottes und das ist mehr als nur keinen Streit zu haben. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. Das ist das Motto des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden. Und das könnten wir uns vielleicht auch als Motto wählen. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. Für die Christen in Antiochia hieß das, Geld für die verarmte Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Die waren sich ja nun theologisch nicht wirklich einig. Haben wir gerade gemerkt, ne? Aber da ging es eben auch um Triggerthemen. Da waren sie sich nicht einig. Aber wenn es den Geschwistern schlecht geht und sie Hunger leiden und Not haben, dann wird nicht gezögert und sie werden versorgt. Das hat sicherlich auch den berühmten Theologen Chrysostomus geprägt. Der hat 300 Jahre später in Antiochia gelebt und der hat sich mit Armut und Ungerechtigkeit beschäftigt und der sagte, es ist nicht genug, die Armen zu speisen, man muss sie auch mit Freundlichkeit nähren. Oder er hat gesagt, die Kirche ist ein Krankenhaus und kein Gerichtssaal. Praktische Liebe gehört zur DNA christlicher Gemeinde und sie verleiht der Predigt ja dann auch noch ein fröhliches, freundliches Gesicht. Stellt euch vor, die Gemeinde predigt von der Liebe Gottes, die alle retten will, und dann kommen die Leute und interessieren sich dafür und kommen dann in einer Gemeinde, die lieblos ist. Das passt nicht. Das Beste ist, du hast eine liebevolle Gemeinde als Basis und dann kannst du das Evangelium von der Liebe Gottes predigen und die Menschen können es in der Gemeinde erleben. Deswegen vertragen sich übrigens auch Glaube und Nationalismus nicht. Glaube und jede Form von Extremismus vertragen sich nicht, weil in solchen Nationalismen und Extremismen man vorletztes zum Allerwichtigsten erhebt und daran die Menschen misst. Und ihr merkt, das ist wieder Götzendienst. Da folgt man nicht mehr Christus, sondern da folgt man irgendwelchen Vorstellungen, die man ins Allerwichtigste erhoben hat, und das ist Götzendienst. Wer sich mit irgendeinem Extremismus verbindet, der lebt im Gegensatz zu dem, was Christus will. Dauert nicht mehr lange, bin gleich fertig. Fünfter Punkt, starke dienende Leitung. Die Leitungsentscheidungen in Antiochia, die sind schon ziemlich erstaunlich gewesen. Die Mission ausweiten, theologische Ausbildung machen, Prophetie ernst nehmen und dann die besten Leute wegschicken in die Mission. Das ist Qualität von Jüngerschaft und Gemeindeleitung. Leitungsmut und Leitungsfreude sind auch heute nötig, wenn eine neue Zeit anbricht. Da muss man denn schon mal auch mutig sein. Interessanterweise, keiner von den Gemeindeleitern in Antiochia haben irgendwie eine christliche Karriere gemacht. Paulus und Barnabas, die kennen wir, aber alle anderen tauchen in den späteren Aufzeichnungen nicht mehr auf. Man kennt ihre Namen jetzt aus dieser Bibelstelle, aber sie sind dann nicht mehr da. Also sie haben gedient, sie haben der Sache geholfen, sie haben da was in Gang gesetzt. Sie haben uns gezeigt, wie man Gemeindeleitung machen kann, um etwas Segensreiches in einer neuen Zeit in die Welt zu setzen, aber dann, es ist kein Gemeindeleitungsmodell nach ihnen benannt. Sie haben die gute Lehre geschätzt, sie haben sich mit Beten und Fasten zusammengesetzt, haben auf den Heiligen Geist gehört und haben gehorcht. Das ist das, was dienende, starke Gemeindeleitung ausmacht. Nicht, ob man hinterher ein Buch geschrieben hat oder so. Wenn wir wissen wollen, wie geistliche Leitung funktioniert, und das kann ich mal jetzt hier aus der Gemeindeleitung, aus unseren Sitzen so sagen, damals, am Anfang einer neuen Zeit, funktionierte das so. Keiner sticht heraus. Sie sind Teamplayer. Ihr Einfluss ist historisch groß, auch wenn ihre Namen vergessen sind. Teamplayer, finde ich schön, sind wir bei uns in der Gemeindeleitung auch. Ich bin sehr dankbar. Schön. Letzter Punkt, Internationalität. Kennen wir, haben wir auch mit zu tun, ist wunderbar. Barnabas, Manaen und Saulus, die werden da im Texten genannt, sind Juden. Simon Niger und Lucius kommen offensichtlich aus Afrika. Der Jude Barnabas ist Levit, kommt also aus dem Priestergeschlecht. Paulus ist Benjaminit und theologischer Gelehrter. Dann Manaen, wird gesagt, ist ein Sohn eines Sklaven. So, jetzt haben wir mindestens 4 Nationalitäten und 4 verschiedene soziale Stellungen. Das ist damals revolutionär. Eine multikulturelle Leitung und dann auch noch aus verschiedenen sozialen Schichten, das gab sicherlich so in der Antike sonst nicht. Da werden ständig Grenzen übertreten, merkt ihr? Jetzt da in der Gemeindeleitung, die Gemeindeleitung an sich da ist eine Grenzüberschreitung, weil da eben Leute zusammensitzen, die würde man normal in der Gesellschaft nicht zusammensetzen. Aber sie sind von Gott dahingestellt und gehorchen. Dann gab es noch in der Gemeinde den Arzt Lukas. der das Evangelium nach Lukas und hier die Apostelgeschichte geschrieben hat, kennt ihr ja. Dann gibt es da den Titus, das ist einer der wichtigsten Mitarbeiter von Paulus gewesen. Wir haben die zwei Briefe von Paulus an Titus im Neuen Testament. Übrigens, Titus war ein unbeschnittener griechischer Konvertit. Und die Antiochia-Gemeinde hat ihn trotzdem in Gemeindeleitungspositionen in anderen Gemeinden geschickt. Die Gemeinde verzichtete bewusst auf die Beschneidung, das heißt wieder Grenzüberschreitung. Sie waren bewusst Kompromisse eingegangen, um das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, damit das nicht behindert wird durch sowas Blödes wie, lassen wir den beschneiden oder nicht. Sie haben also nicht nur mit Worten Jesus Christus gepredigt, sondern auch durch ihre Entscheidungen. Also Antiochia war so der frühe Ausdruck von Ökumene, könnte man sagen, wo es ständig irgendwelche Grenzüberschreitungen geht und man sich am Ende bei Jesus Christus trifft. Aber es ist klar, Menschen aus vielen Ländern in einer Gemeinde und Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten sind wiederum der Brückenkopf der Mission in andere Länder und in alle sozialen Schichten. Die müssen eben auch in der Gemeinde vorhanden sein. Die Gemeinde damals in Antiochia, die hatte natürlich keine Ahnung über digitale Mission, über soziale Medien oder KI-gesteuerte Roboter, das war nicht deren Problem. Aber sie haben halt diese Eigenschaften verkörpert, die für eine Gemeinde bei einer anbrechenden neuen Zeit, bei der Entwicklung in eine neue Ära, könnte man sagen, wichtig sind. Diese Eigenschaften sind missionarische Dynamik, geistliche Offenheit, Lösungen für Triggerthemen, praktische Liebe, eine starke dienende Leitung und Internationalität. Jetzt guckt euch mal diese 6 Eigenschaften an. Wie mutig sind wir gerade, so einen Weg zu gehen? Welche von diesen Themen ist für uns gerade wichtig, dass wir das mal aufgreifen müssen und mutig drangehen müssen? Wofür brauchen wir gerade besonders Gottes Hilfe und von ihm mal so einen Funk vom Heiligen Geist, dass wir wissen, in welche Richtung das geht? Da sind wir alle gefordert. Geh sitzen, schau Jesus an, schweige, hör Jesus zu und dann reden wir mal weiter. Amen.